Hallo?
Tag auch. Wir sind's von der Familienaktivierung.
Erfahrungen aus und für die Praxis.
Bewegend, informativ,
aufschlussreich,
fachlich und dennoch unterhaltsam, motivierend und auch ein wenig herausfordernd.
Familienaktivierung bedeutet innovatives Arbeiten. Wir möchten euch an unserer Begeisterung dafür teilhaben lassen.
Seid willkommen und eingeladen zu unserem Podcast Familienaktivierung. Ich bin Rüdiger Pieper, euer Gastgeber.
Hallo zusammen und willkommen zu unserem Podcast Familienaktivierung. Meine heutigen Gäste sind Uta Heyer, Annette Ulitsch und Robert Pötsch, FAM-Kolleginnen vom Trägerwerk Soziale Dienste in Thüringen. Das Trägerwerk betreut über 70 Einrichtungen und Projekte verschiedener konzeptioneller Inhalte. Schwerpunkte der Arbeit sind moderne Einrichtungen der Jugendhilfe, die gemeindenahe Sucht- und Psychiatrieberatung und Betreuung sowie therapeutische Angebote und Arbeitsprojekte für Behinderte und Benachteiligte. Das Trägerwerk Soziale Dienste bietet auch FAM an, und zwar an den Landkreisen Weimarer Land, Hildburghausen, Sommerda, Saale-Holzland, im Ilm-Kreis, im Wartburg-Kreis sowie in den Städten Erfurt, Suhl, Jena und Weimar. Uta ist die dortige Koordinatorin. Annette und Robert sind als FAM-Fachkräfte unterwegs. Im Rahmen unseres diesjährigen Fachtages, den wir im Jugendhof Gotteshütte durchgeführt haben, ergab sich die Möglichkeit, sich mit den Kolleginnen über die familienaktivierende Arbeit und Praxis in Thüringen auszutauschen. Hört da mal rein.
Wir sitzen hier jetzt mit drei Kolleginnen aus Thüringen, die darüber berichten wollen, wie sie familienaktivierendes Arbeiten umsetzen. Also was macht ihr an FAM, was zeichnet euch aus, was sind eure Bedingungen, was findet ihr vor?
Das ist ganz schön viele Fragen auf einmal.
Ja, das ist angefangen.
Ja, ich würde mal beginnen und dann an euch beide, wenn ihr einen Einwurf habt. Nur zu. Also FAM gibt es bei uns im Träger seit 2009, also im Trägerwerk Soziale Dienste in Thüringen. Ich glaube, es gab schon vorher FAM in Thüringen über den VSS, über die Ute Oberhoffner. Mhm. Und wir arbeiten jetzt FAM in 12 Landkreisen von Thüringen und bieten vorzugsweise FAM als das Originalangebot an, auch wirklich sehr diszipliniert nach den Standards.
Ja.
Wir bieten auch FSP an. Mhm. Im Rahmen von FAM auch FAM-Rückführung und FAM-Clearing. Und die Annette hat noch was Neues konzipiert, aufgrund dessen, dass es Jugendamtsmitarbeiter gibt, die das nicht FAM nennen möchten, weil das Jugendamt FAM nicht bezahlen will, gibt es einfach einen neuen oder einen veränderten Namen.
Ja, ich habe noch ein Kompetenzentwicklungsprogramm entworfen, wo FAM-Methoden sich wiederfinden, ist aber kein Krisenprogramm.
Nee, muss sagen.
Sondern,
also deswegen sagen wir
aktivierende Hilfe.
Ja,
genau.
Wir haben aus dem FAM, aus dem Kriseninterventionsteil, ganz viele Hilfen abgeleitet. Mhm. Und wir bilden ja mittlerweile auch Kolleginnen in anderen Bereichen auch aus dem stationären Bereich. Wir haben Lehrer schon bei uns gehabt. Mit Julia habe ich gestern darüber gesprochen, auch das im Elementarbereich anzubieten. Geht einfach um Teil von Haltung zu vermitteln, von Methodenbezug herzustellen. Diesen Vorbehaltlosigkeit in dem Ressourcenblick auch zu transportieren. Also da gibt es durchaus mehr Bereiche, wo das attraktiv ist, im teilstationären Bereich. Wir haben sozialräumliche Angebote in Wilhelmshaven, die auch familienaktivierend komplett ausgerichtet sind. Okay, ich habe noch mal eine Frage, wenn ihr sagt, 16 Landkreise. Und ich komme ja nun auch irgendwie aus einer Einrichtung, wo wir mit 5, 6 Landkreisen zu tun haben. Und das ist ja auch eine logistische Herausforderung. Also, wie bedient ihr das? Also, für uns gesagt, 80 Kilometer rund um die Einrichtung, damit wir das innerhalb von einer Stunde Fahrzeit dann bewältigen können. Ich selber hatte schon Fälle, wo ich 4 Stunden am Tag im Auto saß, um von einem Fall zum nächsten zu kommen. Wie ist das bei euch so mit der Organisation dessen?
Gut, wir haben ja auch eine kreisfreie Stadt bei uns, Suhl. Und Suhl wird ja umringt von 5 Landkreisen. Und dadurch, dass ich jetzt als Facharbeiter aus Suhl komme, habe ich natürlich ein Einzugsgebiet von 5 Landkreisen um Suhl herum plus Suhl dazu.
Ja.
Da kommen natürlich auch die vielen Landkreise hervor.
Mhm.
Und war auch sehr interessant, dann neue Landkreise zu erschließen, die von vorhin noch nichts gehört haben, Präsentationen zu machen, erste Fälle zu arbeiten, die Jugendamtsmitarbeiter auch davon zu überzeugen, dass es eine gute Sache ist. Und dass es auch ein Alternativangebot zu den klassischen Hilfen SBFH ist. Und natürlich auch zu einer Obhutnahme bzw. zum Heimaufenthalt.
Ja, also das würde ich gerne nochmal weiter nachgehen, weil das ist, also so meine Erfahrung ist, wenn du sagst, neue Landkreise erschließen, das heißt also, es gibt nicht einen Beleg, Hauptbeleg Jugendamtslandkreis, der sagt, oh, ich habe das aber so im Portfolio, hier wird immer von Fang angefragt. Ne? Wir haben ja vorhin gehört, Bremerhaven, die haben so, die setzen hier eine Straßenbahn und fahren dahin. Ne, nee, und wenn man Landkreise erschließen muss, das ist dann bei uns auch so. Das ist auch viel, viel Aufwand. Es wäre günstiger, vielleicht nur einen Landkreis zu haben, dazu sagen, da habe ich aber eine Personalausstattung mit abgesichert.
Ja, wobei man auch sehen muss, dass das Trägerwerk in ganz Thüringen tätig ist. Das heißt, wir haben in fast allen Landkreisen unterschiedliche Angebote und an diesen Angeboten haben wir FAM angedockt. Das heißt, es gibt zum Beispiel in Jena das Kinderheim und in dem Kinderheim gibt es einfach 5 FAM-Arbeiter, die sowohl stationär sind oder im Elternkursbereich oder Elternbildungsbereich und die auf Anfrage auch FAM arbeiten. Ja. Die haben dann zum Beispiel den Landkreis oder die Stadt Jena, den Saal-Orla-Kreis rundherum und vielleicht auch noch Weimar und Apolda. Ich habe dasselbe aber auch noch mal 150 Kilometer in die andere Richtung. Ja. Da habe ich eine ambulante Einrichtung. Da ist eine Farmarbeiterin, die einfach dort 2 Landkreise bedienen kann. Und somit kommt das einfach, dass wir mit fast allen Jugendämtern in FAM zusammenarbeiten. Das sind aber immer unterschiedliche Menschen, die an unterschiedliche Grundeinrichtungen oder Basiseinrichtungen angedockt sind.
Ja. Und wie ist es in der Praxis? Also das haben wir ja auch in den Mitgliedseinrichtungen so gehabt. Eine Tagesgruppe beispielsweise angekommen war. Ja, und wenn ein FAM-Einsatz war, haben die in der Tagesgruppe einen schmalen Schuh gehabt.
Weil das ist nicht so einfach, ja. Das ist immer wieder eine Herausforderung, auch bei den Kollegen, die ambulant arbeiten, die dann im besten Fall in einem Tandem arbeiten, zu sagen, meine Fälle übergebe ich dir jetzt erstmal, ich reduziere meine Stunden oder bis dahin, dass die Kollegen auch mal für den kurzen Zeitraum bis zu 50 oder 60 Stunden in der Woche arbeiten.
Ja.
Ja, das wird auch praktiziert.
Ja. Okay. Ein anderer Teil, den ich aus meiner Praxis so erlebe, ist unabhängig davon, dass, also wir haben einen Standort, wo wir dann die einzelnen Landkreise bedienen, dass das sehr darüber getragen wird, dass die Kollegen trotzdem darüber einen Teamgedanken haben. Also dass die dann an diesem Standort gebunden sind.
Und an ein Team angedockt sind.
Ja, und sich darüber auch aufgehoben fühlen und auch unterstützt fühlen und letztlich auch die Beratungskompetenz der anderen FAM-Arbeiter noch zusätzlich einfach nutzen können. Das höre ich bei euch so raus, ist ein bisschen, die sind so Einzelkämpfer.
Ja, das ist schon so. Ich glaube, der Hauptunterstützungssegment sind einfach diese Kontrollsupervisionen oder die Beratungsgespräche wöchentlich mit dem FAM-Berater. Es gibt jährliche, also leider in der Corona-Zeit, jetzt war es nicht möglich, aber vorher gab es 2-mal im Jahr FAM-Mitarbeitertreffen, wo wir uns ausgetauscht haben, Methodentraining gemacht haben.
Ja.
Und ja, in den meisten Fällen ist es so, dass die Kollegen sich aus den Ausbildungen kennen und sich auch gegenseitig anrufen, sich unterstützen, sich austauschen. Aber ein Team ist nach wie vor eine sehr wichtige Komponente, dass die Kollegen sich sicher genug fühlen, um FAM arbeiten zu
können. Also ich finde das unter dem Aspekt so bedeutsam, weil ja die FAM-Fachkräfte auch in einer hohen Verantwortung stehen. Letztlich denen aufgetragen, über Lebenswelten von Familien, von Kindern zu nicht zu entscheiden, aber da das auf den Weg zu bringen und sich dieser Verantwortung ständig mit sich rumzutragen, das ist schon eine Herausforderung, die auch immer wieder zurückgemeldet wird. Und da ist das auch schon unterstützend, einfach auch Menschen von Gesicht zu Gesicht zu haben. Und das fühlt sich auch anders an.
Ja, und das ist natürlich auch ganz praktisch, dass wenn ein FAM-Arbeiter wie jetzt der Robert zum Beispiel durchgängig FAM arbeitet, einfach auch durchgängig eine Rufbereitschaft hat, da ist es wirklich kollegial hilfreich und auch nachhaltig für den Schutz auch der Mitarbeiter wichtig, dass es eigentlich einen Tandempartner gibt, der Vertretung übernehmen kann, mit dem man sich austauscht, mit dem man gemeinsam auch die Fälle bespricht.
Und das hast du nicht?
Das habe ich
noch nicht.
Und Rufbereitschaft ist dann auch umfänglich rund um die Uhr? Oder könnt ihr das auch delegieren an Leitungspersonen beispielsweise?
Also das Angebot habe ich, sollte es mal wirklich dringend sein. Man hat ja auch den vom Berater, mit dem man sprechen kann, der die Rufbereitschaft zum Teil übernehmen kann, beziehungsweise die Koordination, die übernehmen würde. Man macht natürlich immer Abstriche, guckt, was man braucht. Braucht man jetzt die Rufbereitschaft abgeben oder kann man telefonisch trotzdem erreichbar sein? Nichtsdestotrotz ist es ja bei uns in Träger auch so, dass die FAM-Arbeiter auch anderweitig noch miteinander zu tun haben in verschiedenen anderen Projekten. Ja. Und dadurch man ja auch in den Austausch kommt, unabhängig dessen, was gerade bearbeitet wird. Ja. Und auch natürlich die Möglichkeit hat, sich jederzeit anzurufen und zu sagen, ich habe jetzt gerade ein Problem, ich brauche jetzt mal eine externe Meinung dazu.
Und Rufbereitschaft ist bei den Kolleginnen, die bei uns arbeiten, schon immer Thema, durchgängig. Geschichten jetzt wieder aus der Stummfilmzeit. Ich habe irgendwie gefühlt seit 25 Jahren Rufbereitschaft, habe da ein anderes Verständnis von und habe auch ein Gefühl dafür, wann vielleicht eine Familie auch anrufen könnte. Das ist so. Und trotzdem ist das ja was bei den Kollegen, die anfangen oder ne, also das wird erleben die komplett als Belastung. Egal, ob nun faktisch Anrufe passiert sind oder nicht. Aber das Gefühl des ewigen zur Verfügung stehen, das ist da. Wie gehst du damit um?
Also ich muss sagen, ich bin jetzt eigentlich noch ein FAM-Küken, wenn man das so nennt.
Ach,
ich bin
seit 4 Jahren dabei. Fast 50 FAM-Fälle gearbeitet, du bist ja kein Küken mehr.
Aber ich muss auch dazu sagen, als ich die FAM-Ausbildung fertig hatte und meine ersten Fälle gearbeitet habe, ich saß die ersten Nächte wirklich neben meinem Handy und habe immer gedacht, hat das jetzt geklingelt, hat das nicht geklingelt? Ich gucke lieber nochmal drauf. Das legt sich. Und es routiniert sich auch. Das Handy ist zwar dabei, aber man achtet nicht mehr so drauf. Nichtsdestotrotz muss man immer sagen, es gibt die Fälle und es gibt die Fälle. Das Leben ist nun mal unterschiedlich, die Menschen sind unterschiedlich und man hat auch ein Gefühl dafür, dann, wo ist es wichtig, dass ich das Handy wirklich direkt am Mann habe und wo ist es auch nicht schlimm, wenn ich mal 10 Minuten...
Ja. Erzählen Familien denn von, was weiß ich, donnerstags abends, da habe ich Training. Und dann bin ich von 18 bis 20 in der Sporthalle. Ja. Und wenn ihr was wollt, ruft ihr 10 vor 18 Uhr an oder danach. Und in der Zeit bitte nicht. Familien können damit umgehen, wenn das ernst genommen wird. Genau. Wenn ich denen das nicht sage und die rufen an, dann fühlen sie sich enttäuscht und verraten.
Zur Rufbereitschaft, zum Erstgespräch wird immer gesagt, ich nehme das Handy nicht mit auf Toilette und nicht mit unter die Dusche. Das heißt, ich habe jederzeit die Möglichkeit, Sie anzurufen. Sie müssen auch nicht sofort rangehen, aber bitte zeitnah zurückrufen. Und das klappt ganz gut.
Ja.
Und es ist immer eine Einstellungssache und eine Haltungsgeschichte natürlich, wie man auftritt.
Meine Erfahrung ist die, dass wenn ich den Familien und Klienten das anbiete, dass sie mich jederzeit anrufen können, fühlen sie sich so sicher, dass sie das nicht machen.
Ja. Und du sagst auch jederzeit?
Ja, ich habe Rufbereitschaft für 6 Wochen. Die nächsten 6 Wochen, 24 Stunden können sie mich anrufen. Natürlich gibt es solche Situationen, wo ich dann sage, da gehe ich zum Zumba, da gehe ich nicht ans Telefon. Aber ich werde sie danach zurückrufen, wenn ich sehe, dass sie mich angerufen haben.
Also bei uns kriegen die eine Maßgabe, dass es eine Notrufbereitschaft ist.
Okay.
Und keine Flatrate und keine Telefonseelsorge. Eine Notrufbereitschaft. Und das verstehen die dann auch und lachen die. Und das heißt, wir versuchen darüber, den Familien auch das Gefühl zu vermitteln, ihr seid voll verantwortlich und
handlungsfähig. Für euch selbst,
Ja, für euch selbst. Und nicht zur spontanen Bedürfnisbefriedigung klicke ich mal mein Handy an.
Auch ein Satz bei der ersten Gespräch. Nachts um 3 bin ich nicht für Smalltalk zu haben.
Das könnte unangenehm werden.
Aber das sind ja so Sachen, wo man dann irgendwie ein Gefühl dafür kriegt.
Ja.
Oder man kann selber ja auch aktiv in der Familie anrufen und sagen, wie ist es denn jetzt bei euch?
So wie hier ruft jetzt einer an.
Wie jetzt ruft immer an, so ist das in der Praxis.
Kein Schwein ruft mich an. Annette, wie viele Firmenfälle hattest du jetzt?
Dieses Jahr?
Nee, überhaupt?
Ich habe nicht gezählt.
70, 80? Bestimmt.
Seit 2009. Und immer, also ein nach den anderen. Also nicht parallel, weil ich dann immer noch eine Stabilisierung, also Familienstabilisierung laufen habe.
Ja, aber das, wenn der Robert schon allein über 40 hat.
43 Stück.
Naja, aber das sind ja Teile, die wir auch in Fang durchgängig diskutiert haben. Zum einen also diese Belastung der Refinanzierbarkeit. Wenn man eine reine Fangstelle hat, muss man je nach Tarif 16 bis 17 Fälle im Jahr arbeiten. Ich glaube, dass man
14
das
haben wir.
Ja, dass man das gar nicht schaffen kann, auch in der Verarbeitung der Fälle.
Ja,
dann muss es ja sagen, auch die müssen auch innerlich sortiert werden. Da kann ich nicht immer einen nach dem anderen nach oben reinschütten. Das sind arbeitsrechtliche Fragestellungen, ganz sicher.
Ja,
auch mit Rufbereitschaft wäre das kein Arbeitsrecht. Kein Arbeitsrechtler darf sich jetzt hinterher diesen Podcast anhören.
Upsala. Komm, wir löschen das nochmal. Komm, spul mal zurück.
Das ist damals alles nicht berücksichtigt worden. Und da haben wir ganz dicke und heiße Diskussionen. Wir haben das immer noch als Standard im Programm. Aber bei uns haben die Kolleginnen das so geregelt, dass sie sagen, in der Woche wird das aufgeteilt bis 18 Uhr. Und dann macht einer, ab 18 Uhr. Und am Wochenende wird das umgeteilt auch mit Wohnformkolleginnen, dass man dann auch
mal Luft holen kann zwischendurch.
Nicht jedes 8. oder 9. Wochenende nur da ist. Aber was du auch gesagt hast, Robert, wenn ich das Gefühl habe, in einer Familie ist es brenzlig, dann wird das nicht abgegeben, sondern dann, dann bleibt man da auch am Ball, damit die auch den persönlichen Bezug haben.
Weil es bringt auch nichts, die Rufbereitschaft abzugeben, wenn man kopftechnisch trotzdem noch im Fall ist und weiß, es könnte jeden Augenblick so weit kommen, dass wir hier von Verletzungen und Gefährdungen sprechen. Und da kann ich die Rufbereitschaft abgeben, aber in meiner Freizeit bin ich trotzdem noch dabei.
Ja. Was kriegst du für Rückmeldung für die Familien?
Also bisher von den 43 Fällen wurden nur 2 abgebrochen aufgrund von Lug und Betrug kann man es fast nennen.
Ja.
Aber ansonsten wirklich reihum positiv, sogar wie wir es jetzt schon hatten, SMS nach einem halben Jahr, wo nochmal bestätigt wird, fangen wir das Beste, was mir passieren konnte. Mir geht es richtig gut, ich habe jetzt einen Plan fürs Leben, ich habe Ziele.
Und ist das für dich auch das Beste?
Sonst würde ich es nicht machen.
Ja, ich fand das deswegen, weil das ist ja den Teil, weswegen ich da so begeistert bin, auch nach all den Jahren. Weil ich eine relativ unmittelbare Rückmeldung bekomme. Also auch im Austausch mit den Familien und ja letztlich, was ich immer sage, Familien beim Wachstum auch zu gucken kann. Das ist das, weswegen wir vielleicht alle mal in so einem Bereich gelandet sind.
Und selber wachsen, mit jedem Fall.
Ja.
Ja. Und nicht jeder, der in FAM ausgebildet wurde bei uns im Träger, ist und war in der Lage, wirklich FAM zu arbeiten. Das sind schon ganz besondere Mitarbeiter, die das... Also das Händchen dafür haben, auch die Ausdauer und die Kraft und die natürlich, also wir hatten gestern auf dem Heimweg die Unterhaltung darüber, dass die Annette gesagt hat, sie hat eine Postkarte bekommen von der Familie.
Die haben mich als Jackpot bezeichnet, weil das der absolute Glücksfall war, dass ich in der Familie gearbeitet habe und die jetzt wieder ihr Leben führen können und ihre Kinder behalten durften, ne?
Und wie ist es? Ja, das erlebe ich auch so.
Ja.
Und hast du das auch schon mal erlebt, dass du Familien sagen musstest, das reicht nicht?
Ja, also das Wunderbare ist, also neben den unzähligen Erfolgen, selbst da in den Familien, wo wir zum Schluss gesagt haben, okay, wir müssen erstmal das Kind fremdplatzieren oder wir suchen gemeinsam nach was anderen, selbst die Eltern grüßen mich der Straße. Ja. Weil das immer dann doch eine einvernehmliche Geschichte ist, wo dann jeder mitgehen kann, die viel wirkungsvoller ist und diese andere Hilfe, die sich dann anschließt, viel besser annehmen können, als wenn das Kind plötzlich rausgenommen wird.
Hast du eine Idee, warum das so ist?
Naja, weil wir das mit den Eltern erarbeitet haben.
Also wir haben die einfach, man nimmt die ja auf den Prozess mit.
Ja.
Also ich hatte, ich glaube, 2 FAM-Fälle. Bei dem einen war nach 2 Wochen mir schon klar, das wird nichts. Also nicht, wenn beide Kinder in der Familie bleiben, das größere Kind okay, das kleinere Kind nein. Und dann habe ich der Mutter das wirklich auch relativ klar und deutlich rückgemeldet. Und das war wie eine Erleichterung bei der Mutter. Ich habe mir nicht getraut zu sagen, dass ich das nicht mit beiden schaffe. Ja. Aber welches Kind, für welches Kind soll ich mich als Mutter jetzt entscheiden, welches ich nicht mehr haben kann zu Hause? Und wir wirklich so gut gemeinsam die letzten 4 Wochen das bearbeiten konnten, eine Pflegefamilie zu finden, Kontakte herzustellen, sodass heute diese Pflegemutter und diese leibliche Mutter ein Verhältnis haben wie, ich würde jetzt mal sagen, Tante, Großtante und Nichte oder sowas. Und das Kind trotzdem bei der Mutter aufwachsen kann, im Kontakt sein kann. Also die Bedingung war, man muss ehrlich und transparent sein können. Man muss auch das erkennen, worum geht es hier eigentlich. Ja. Und man muss gemeinsam denen auch die Zeit geben, den Prozess zu durchlaufen. Welche Optionen gibt es und für welche Optionen möchte die Mutter sich entscheiden?
Ja. Ich finde das auch ein Lernprozess. Ja. Am Anfang ist mir das selber auch sehr schwer gefallen, das auszusprechen, da hat man einen trockenen Hals. Jetzt muss ich da mal, aber irgendwann, ich komme nicht umzu. Und irgendwann kriegt man aber auch darin eine Routine, also die Prozesse, die man beobachtet, auch vorzeitiger schon zu platzieren. Und die Rückkopplung oder die Rückmeldung ist dann ganz häufig, sie waren tatsächlich auch offen und klar mit mir. Und sie haben nicht rumgeeiert wie all die anderen.
Genau, sie haben mir es gesagt, wie es ist.
Genau, manche haben das dann im Vorfeld schon mal so hintenrum dann erfahren und nicht von dem, der in der Familie gearbeitet hat. Und das fanden die so hinterlistig. Ja. Und ich sage immer, ne, offen, ehrlich und transparent. Und alles das, was ich mit dem Jugendamt bespreche, habe ich im Vorfeld mit ihnen besprochen.
Und wie definieren wir denn einen erfolgreichen Formfall? Es ist ja nicht der Formfall, alles bleibt schön, die Kinder bleiben drin in der Familie, sondern das Wohl des Kindes ist gesichert. Und wenn das Wohl des Kindes nur gesichert ist, wenn es zum Beispiel zeitweise aus der Familie rausgenommen wird, dann ist das so. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass 2 Fälle abgebrochen wurden. Der erste Fall, dann fühlt man sich natürlich schlecht. Fam-Fall abgebrochen. Nach einem Jahr treffe ich den Vater wieder und er sagt, es war die richtige Entscheidung. Ja. Ich hätte niemals eine Therapie gemacht, wenn das nicht passiert wäre.
Gründet sich noch so ein bisschen in Ursprungsform, also wie unter dieser Ökonomisierung der sozialen Arbeit, wurden ja die Erfolgsquotienten daran gemessen, wie viele Kinder in der Familie verblieben sind und nicht. Haben auch Eltern das hingekriegt oder mit Hilfe von Fachkräften Kinder in die Entwicklung zu bringen.
Ja.
Dieses reine Kriterium, okay, naja, 65%, dann rechnet sich das. Und dann gibt es eine kameralistische Haushaltsführung, die geht auch nicht darüber hinaus. Dann hat sich das in 3 Jahren dennoch gerechnet. Und das ist immer diese Krux, ich denke auch. Also für mich ist das aktivierende Arbeiten, tatsächlich Eltern in Verantwortung zu bringen und dann darüber auch Entscheidungen zu treffen, können wir die Lebenssituation so gestalten, dass alle Beteiligten eine Entwicklungschance haben. Und wir müssen uns nicht mehr entscheiden. Das war ja früher auch eher so, dass das noch mehr Gewicht hatte, was wir gesagt haben. Und dann wurde das zum Teil auch gerichtsrelevant. Und mittlerweile gibt es ja dann auch ein Mehraugenprinzip auch in Ämtern, die dann die Berichte nochmal hinterher miteinander abgleichen, wo das ein bisschen entkoppelt ist von, wir sind jetzt nur die ganz Bösen oder diejenigen, die das vortragen. Aber wichtig ist schon, den Eltern diese Klarheit zu vermitteln und so. Das ist meine fachliche Einschätzung. Und ihr müsst es jetzt mit dem Jugendamt verhandeln.
Und manchmal ist das Jugendamt sogar überrascht über diese Transparenz, weil die eigentlich auch gerne das so ein bisschen geschmeidiger, in Anführungsstrichen, geschmeidiger die Eltern überreden möchten zu so einer Entscheidung und sind dann eher überrascht, wenn ein FAM-Arbeiter verschiedene Wege aufzeigt. Ja, und die Eltern dann auch die Möglichkeit haben, sich für den zu entscheiden, den sie gerne wollen. Natürlich orientieren sich die Eltern daran, was ich empfehle, weil die dann irgendwann eine Beziehung zu mir aufgebaut haben und Vertrauen haben.
Ja.
Ja, sagen, okay, wenn sie sagen, also bis dahin, dass ich mal mit einer Mutti, weil klar war, die wird alleine mit den 2 kleinen Kindern das nicht schaffen. Wir bis in eine Einrichtung aus unserem Träger in der Mutter-Kind-Einrichtung gefahren sind, damit die sich das vor Ort angucken kann. Obwohl die Jugendamtsmitarbeiterin mich gebeten hat, das nicht zu tun, weil das so teuer ist.
Ja,
das mag für sie teuer sein. Ich sage, ich werde trotzdem mit der Mutti dahin fahren, dass sie sich das angucken kann. Und dann sind dort genau die Fragen aufgetaucht, die für die Mutter die entscheidende waren. Kriege ich denn dann noch Geld, wenn ich hier bei euch wohne?
Ja. Aber dieser Widerspruch oder diese Diskrepanz, in der wir uns bewegen, auch jetzt mit dem Kinder- und Jugendstärkegesetz, wird Kindesschutz oben angestellt. Auf der anderen Seite haben wir immer mit Wirtschaftlichkeiten zu tun und nicht mit Notwendigkeiten.
Das liest sich alles super.
Ja. Ne?
Ich weiß nur nicht, wer es machen soll.
Das ist so schon auch was uns mitunter auch belastet, zu sagen, dann wird es nach anderen Kriterien bewertet, nach linearen Kriterien und das sind Zahlen und nicht nach Prozessen. Auf der anderen Seite müssen wir uns dem stellen und trotzdem sagen, das ist die fachliche Bewertung nach dem, was wir hier gearbeitet haben, das ist das Ergebnis und andere sind jetzt in der Verantwortung, das umzusetzen.
Ja, und auch die Entscheidung, zu treffen.
Gibt es noch was, was aus Thüringen so besonders ist? Also was sozusagen ihr in die Welt tragen möchte und sagt, bei uns ist aber das genau deswegen.
Also unsere Bratwürste sind die besten. fällt mir jetzt nichts ein. Fällt dir was ein?
Spezifisches für Thüringen. Was aber noch ganz wichtig ist eben, was oftmals vergessen wird, gerade in Farmmann arbeitet viel mit Humor und Leichtigkeit. Und das macht diese Arbeit so schön.
Ja.
Dieses nicht, ich bin der Überpädagoge und ich sage ihm, was sie zu tun und zu lassen haben, sondern sich mit den Familien gemeinsam auf eine Reise zu begeben.
Ja.
Und gemeinsam Sachen zu erarbeiten, selber zu wachsen, die Familien wachsen zu sehen und am Ende dann ein gutes Gefühl zu haben, dass man da nicht nur was bewegt hat, sondern dass sich da was bewegt hat.
Ja. Würdest du dem zustimmen können, wenn ich sage, ich bin auf der einen Seite jemand, der ja sehr von dem überzeugt ist, was ich tue, also darüber Familien auch eine klare Orientierung geben. Das muss nicht immer für die so stimmig sein, aber es ist erstmal das die Ausrichtung. Und auf der anderen Seite verstehe ich mich als ganz deutlich auch als Dienender.
Das ist richtig, ja.
Also dem war das auch so damit gemeint.
Genau, es gibt immer zwei Seiten.
Ja.
Und da ist wirklich die FAM-Ausbildung, nach meiner Erfahrung, ich habe wirklich viele Mitarbeiter da auch durchlaufen sehen, FAM-Ausbildung ein großer Teil, dass die Mitarbeiter so eine Haltung entwickeln. Eine Haltung von, ich bin nicht der Überpädagoge, ich bin der, der sie begleitet auf einem kleinen Stück in ihrem Familienleben. Ich kann ihnen Dinge an die Hand geben, ich bin ehrlich und transparent, sie können sich auf mich verlassen und ich gehe aber auch wieder. Sie bleiben die Eltern ihrer Kinder und wir gucken, was danach ist. Das macht die FAM-Ausbildung. So in dem Methodenspektrum, auch mit der Arbeit an der Haltung. So, das war aber jetzt ein schönes Schlusswort.
Ja. Okay, dann ganz vielen Dank. Machen wir Deckel drauf.
Gerne.
Wir haben es in die Welt.
Das tun wir.
So, das war's für heute von der Familienaktivierung. Ihr seid herzlich eingeladen zu einem interaktiven Dialog mit uns. Ihr könnt uns erreichen über unsere Homepage www.familienaktivierung.de. Weiterführende Informationen findet ihr auch im FAM-Werkbuch und in den beiden FAM-Praxisbüchern. Alle Bücher sind erschienen im Schneider Verlag Hohengären. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Euer Rüdiger Pieper.